begrüßen alle Familiensupporter zur Folge 99 von Captain It's Wednesday, dem Podcast über freie Software und freie Gesellschaft von GNU/Linux.ch, aufgenommen am 12. August von Christian Müller-Zierroth und Ralf Hersel. Und in dieser Folge sprechen wir über Fernwartung. Guten Abend, Christian.
Hallo, Ralf.
Ja, also das Thema Fernwartung, da hatten wir jetzt mehrere Sachen. Also die Leo hat ja am letzten Samstag ein Video publiziert über X2Go. Und der Christian hatte für diesen Podcast vorgeschlagen, dass wir über PyKVM sprechen. Das war aber noch vorher, da wussten wir gar nicht, dass Leo was über X2Go schreibt. Und ich dachte dann, okay, da machen wir halt allgemein was über das Thema Fernwartung. Aber bevor wir damit anfangen, Christian, ist es dir genauso heiß wie mir?
Ja, es geht doch. Ich habe den Job gewechselt diesen Monat und bin jetzt viel bei mir im Homeoffice im Büro hinten im Haus und da ist eigentlich kalt.
Ja, okay, also kälter da. Als im Büro.
Ja, genau.
Ja. Ja, das geht mir genauso. Also bei uns im Büro heute Nachmittag, also ich konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen. Wir hatten heute hier 34, 35 Grad und wir haben halt in Zürich gibt es halt keine Klimaanlagen, oder? Das ist so ökologisch gar nicht mehr erlaubt, dass du das hast.
Ja, okay.
Ja, ich weiß nicht, ist das nur so eine Schweizer Sache? Also so bei Neubauten kannst du hier keine elektrische Klimaanlage einbauen. Du kannst halt noch irgendwelche passive Lüftungen machen. Mhm. Aber so eine Klimaanlage, die dann richtig Kilowatt zieht, kriegst du hier nicht genehmigt.
Okay, weil ich wüsste gar nicht, also so geschäftlich auf Arbeit im Büro hat man das schon normalerweise hier bei uns. Mhm. Aber ja, zu Hause nicht unbedingt. Außer man hat wirklich ein Niedrigenergiehaus mit Hauslüftung, dann hat man aber eben auch nur diese passive Kühlung, wie du sagst.
Ja, genau. Ja. Also das haben wir hier zu Hause auch. Also ich sag mal, über 24, 25 Grad steigt das hier bei mir zu Hause nie. Deshalb bin ich auch immer froh, wenn ich aus dem Homeoffice arbeiten kann. Wie oft darfst du denn Homeoffice machen? 100%, 50%?
Also ich habe jetzt ganz neu angefangen. Ich war ja, ich weiß nicht, in der Proxmox-Folge, die ich mit dem Felix aufgenommen hatte, war ich noch Software-Tester für Linux-Systeme. Und jetzt bin ich, also böse Zungen würden behaupten, bei einem Reseller für SolidWorks. Aber die sind gar nicht mehr Reseller, so wie ich das verstanden habe. Die verkaufen jetzt nicht nur Lizenzen, sondern machen auch viel Service. Aber ich bin dachweit eingestellt. Also das heißt, theoretisch fahre ich ganz viel rum. Jetzt noch nicht. Und ich glaube, wenn's positiv fürs Homeoffice läuft, bin ich wahrscheinlich 80% im Homeoffice. Oh, cool. Und wenn es mehr rumfahren wird, dann halt 50-50 wahrscheinlich. Mhm. Ja.
SolidWorks. Irgendwas klingelt da bei mir. Was
CAD. Machen? Also CAD-Software.
Genau.
Oh, da muss ich mal kurz ausschweifen, weil da gibt es noch was anderes. Ich weiß nicht, vielleicht, ich weiß nicht, es ist nicht wirklich Open Source und ja, aber. Ja, die Firma Dassault System ist Entwickler für SolidWorks, CATIA, falls du das auch noch kennst, auch ein CAD-Programm, ja. Und die 3D Experience, das ist ein riesiges PLM-System. Und deswegen sind jetzt auch die SolidWorks Reseller keine Reseller mehr, weil sie eben dieses PLM-System auch mit verkaufen und das ist einfach ein Monstrum an Software. Da wird ganz viel aufgekauft, aber eben eher so im Closed-Source-Bereich. Und ja, genau, da bin ich jetzt unterwegs. Ich hoffe, es wird ein bisschen offener alles. Man kennt ja eher nur FreeCAD vielleicht noch als Open Source. Oder was ich jetzt auch hatte, das war so halb Open Source. Rhino 3D gibt es noch und da gibt es eine Grasshopper-Integration. Und die fand ich richtig gut, weil du machst dann so, also du konstruierst nicht mit so einem Konstruktionsbaum, den man so kennt, sondern du konstruierst, also Visual Scripting ist es. Man kennt es auch von Node-RED zum Beispiel. Und da gibt es eine recht große Community, die sich darum kümmert und da viel macht, bei Grasshopper eben bei dem Plugin dann oder bei der Integration. Ja, deswegen da gucke ich jetzt, dass ich ein bisschen, also privat schaue ich ja gerade, dass ich komplett auf Open Source umsteige. und auf Linux und Android ohne Google und so weiter. Und in der Arbeitswelt gucke ich, dass ich die Vorteile wenigstens mit reinbringen kann.
Ja,
Ja.
der Michael Ketterle, der schreibt ja auch manchmal bei uns. Also der war lange Zeit bei uns bei der Free Software Foundation Zürich mit dabei. Der arbeitet auch bei einer CAD-Firma. Die haben auch ein proprietäres Produkt. Ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Mit dem kannst du dich vielleicht mal kurz schließen.
Ja, ich habe ihn mal im Podcast habe ich ihn mal gehört bei dir und
Genau.
habe ihm sogar auch geschrieben. Und von ihm weiß ich zum Beispiel auch, dass FreeCAD, ich glaube vor ein paar Wochen hat er mir das gesagt, bringen die jetzt die 1.0er-Version raus. Oder die erste Version praktisch. Alles andere war jetzt noch Beta, glaube ich, dann. Ja. Und die bringen jetzt raus. Ja. Der hatte eben auch etwas, ich glaube auch von SolidWorks was erzählt. Ja.
Okay, bevor wir zu sehr abschweifen,
Ja.
ganz kurz die Hausmitteilungen und die bestehen in dieser Woche nur aus einem Wort und das heißt Sommerloch. Also ihr habt sicher schon bemerkt, bei uns wird im Moment ziemlich wenig geschrieben. Ich glaube, allen Leuten ist es zu heiß oder sie sind in den Ferien. Also seht uns das nach. Ja, ne? Die Hitze, es liegt an der Hitze. Ja, kommen wir zum Thema Fernwartung und wir haben das erstmal so ganz allgemein aufbereitet. Also was ist überhaupt der Zweck von Fernwartung? Also ich glaube, generell kann man sagen, es geht um den Zugriff auf entfernte Rechner und da gibt es verschiedene Use Cases. Entweder man will auf irgendeinen Server zugreifen, da ist man normalerweise mit SSH unterwegs. Oder man will auf einem anderen Rechner Media streamen, also Filme gucken. Das ist bei mir so ein Use Case. Ich habe halt so ein Raspberry Pi 4 und der ist an meinen Fernseher angeschlossen. Und da greife ich halt über eine Fernwartungssoftware drauf zu, um dann nativ auf dem Desktop von dem Raspberry Pi irgendwelche Videoplayer anzustoßen. Oder ja, einen Webbrowser anzustoßen, der dann irgendwelche Filme auf meinen Fernseher streamt. Oder ganz allgemein Wartungsarbeiten, die man auf einem externen Server machen will. Oder, und ich glaube, das ist so, ja, würde ich fast sagen, ein Fokus so im normalen Segment, wenn wir nicht über Administratoren sprechen. Das sind die Familiensupporter. Also du hast halt in der Familie, im Freundeskreis irgendwelche Leute, die vielleicht dann mal zu Linux gewechselt sind und wo du dann zu Weihnachten garantiert um Support gefragt wirst. Kennst du solche Support-Anrufe, Christian?
Ja, es geht noch. Also, ja, ich habe gerade nur eine kleine Familie noch, oder wir haben ja eben nur zwei kleine Kinder. Und ansonsten habe ich immer mal was mit Handys zu tun, weniger mit Linux oder mit Servern oder Fernwartung. Ja, also da fällt dann mal ein Handy vom Autodach oder sowas, was dann irgendwie recovered werden muss oder sowas. Oder ich muss ein Handy neu einrichten, weil meine Schwester ein neues braucht oder je nachdem. Ja, aber so richtig Fernwartung habe ich gar nicht so als Admin, als Familienadmin.
Als
Ja.
Familienadmin.
Ja.
Ich meine, du hast gesagt, du bist selber erst vor kurzem auf Linux umgestiegen. Und deshalb nehme ich an, dass es in deinem Bekanntenkreis und Familienkreis auch noch nicht besonders viele Linux-User gibt.
Nee, gar nicht. Also ich bin ja auch noch im Umstieg. Also ich wollte jetzt eigentlich als Hauptrechner ein Tablet nutzen. Da bin ich dann schon mal bei Android. Da hatte ich mal was in der Redaktion geschrieben, eben ein OnePlus Pad 2 habe ich mir jetzt geholt und will das soweit es geht von Drittanbieter, Software, Google und so weiter cleanen und entfernen, sodass ich dann eigentlich ein ordentliches Android habe. Die packen da OxygenOS drauf, OnePlus. Und das wäre zum Beispiel was für die Tiling-Freaks, glaube ich, weil man kann da wirklich schön Apps nebeneinander legen auf einem Bildschirm. Und ja, und es hat zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass man Apps auch klonen kann. Also man könnte zum Beispiel zwei unabhängig voneinander laufende Element-Apps laufen lassen, die dann wieder auf Matrix zugreifen. Also sowas geht ganz gut. Und da wollte ich eigentlich mal hin, dass das mein Hauptrechner wird. Und genau, und aber servertechnisch bin ich schon sehr weit mit Linux unterwegs, also mit meinen Proxmox-Servern, die ich habe, und meinen Nextcloud-Server, auf den wir jetzt eben auch umschwenken, von den paar Sachen, die wir auf der Microsoft Cloud haben, dass die dann auf die Nextcloud zu Hause kommen, und von der Google Cloud die Kontakte, alles Mögliche, dass dann die Kalendereinträge auch bei uns zu Hause sind. Und dass wir dann im Endeffekt eigentlich mit unseren Handys rumlaufen, via VPN verbunden sind und dadurch dann eigentlich immer zu Hause sind und auf unsere Cloud zugreifen können. Genau,
Genau.
so mal der Plan.
Ja, also so viel zu den Use Cases, zu den Einsatzzwecken. Und dann gibt es natürlich grundsätzlich mal zwei verschiedene Arten, nämlich lokal und extern. Also lokal, du hast halt andere Rechner im eigenen Netzwerk über LAN oder WLAN verbunden. Und da sieht die Sache eigentlich ziemlich einfach aus, weil du musst kein Port Forwarding machen, gar nichts, oder? Musst dein Router nicht aufmachen. Und da kann man eigentlich fast alle Lösungen verwenden, die es da so gibt. Wobei ich da auch schon Probleme hatte. Ich habe halt mehrere Raspberry Pis, wie ich vorhin schon erzählt habe. Und da möchte ich halt gerne auf die laufende Desktop-Session zugreifen, um halt Videos abzuspielen. Und das funktionierte früher mal ganz gut über GNOME Connections. Das ist von GNOME halt diese Fernzugriffslösung. Irgendwann ab der Version GNOME 46 klappte das gar nicht mehr so gut. Ich bin dann auf No Machine umgestiegen. Das ging dann sehr gut. Die Anwendung ist allerdings ein bisschen komisch. Also da gibt es halt sehr viele Einstellmöglichkeiten, finde ich jetzt nicht so benutzerfreundlich, aber letztendlich hat das gut funktioniert. Also mit No Machine verwendet das NX-Protokoll, kommt man so im eigenen Netzwerk ganz gut zurecht. Christian, du hast auch No Machine mal ausprobiert, ne?
Dann nur kurz gestern mal. Ich habe eher dann, weil ich kenne nicht ganz alle Protokolle, die du dir aufgeführt hast, oder eben Lösungen. Aber ich habe kurz mal No Machine ausprobiert, konnte es aber dann nicht nutzen, weil ich hatte es echt nur auf dem Tablet und auf dem Handy ausprobiert, und Android-Geräte kann man, glaube ich, nicht als, also man kann sie jetzt zwar als Client verwenden, aber nicht als Server dann, um halt darauf zuzugreifen. Oder ja, das, also man kann sie nicht als den Rechner verwenden, auf den man zugreifen möchte. Aber ich habe Rust Desk eben ausprobiert.
Da kommen
Das
wir ja
hatte ich
noch
gestern
zu.
mal.
Ja.
Genau, ja, das kommt noch.
Da kommen wir noch zu.
Ja.
Also wie gesagt, lokal gibt es viele Lösungen, da funktioniert auch ziemlich viel. Also ich habe im Büro, da haben wir halt ja, nicht hunderte, aber sehr viele Raspberry Pis, die wir da remote kontrollieren möchten. Die sind entweder im eigenen Netzwerk drin oder haben eine fixe IP. Und da verwende ich in der Regel Tiger VNC. Das funktioniert sehr gut. Und dann gibt es halt noch so die externe Lösung. Also du sitzt in München und deine Mutter sitzt in Hamburg und du musst halt Support leisten, ne? Und musst halt sehen, was sie auf ihrem Bildschirm sieht. Und da gibt es auch viele Lösungen dazu. Manche, oder wenn du es direkt machen willst, musst du halt Port Forwarding beim Router des Zielsystems machen, was für viele dann schon so ein No-Go ist, also für mich auch. Vor allen Dingen ist es für die zu supportenden Leute dann auch oft gar nicht machbar. Die wissen nicht, wie man Port Forwarding auf dem Router macht.
Ach so, ja eben, die müssen ja zuerst eigentlich, ja,
Ja,
weil
die
man kann sie
müssen
ja
ja
nicht draufschalten
ihr
und
Netz
ja.
aufmachen, ne, dass du von außen rankommst. Und dann gibt es halt noch diese Relay-Stationen, Services, wo halt so ein Relay-Server dazwischen ist. Also bekannte proprietäre Lösungen sind da halt TeamViewer und Anydesk. Das ist dann halt viel einfacher. Genau, also wie gesagt, lokal gibt es ganz viele Lösungen, die auch relativ einfach und unkompliziert funktionieren. Wenn du extern, also übers Internet, eine Fernwartung machen willst, dann wird es etwas komplizierter.
Mhm. Genau. Und ja, du bist schnell, oder? Achso, ja.
Ja, oder red nur.
Du bist schnell bei VPN halt dann eben, ja. Du bist, also wenn du jetzt spontane Fernwartung machen musst, dann ist es halt schwierig, schon vorher VPN einzurichten. Aber wenn du jetzt schon weißt, dass du Fernwartung machst zwischen irgendwelchen Firmenstandorten oder wie auch immer, dann bist du immer schnell bei VPN dann. Weil ich hatte, wie du sagst, mit dem Port Forwarding, das ist jetzt auch nicht unbedingt mein Favorit. Weil ich hatte auch mal gehört, selbst wenn du VPN nutzt, solltest du eigentlich auch das Ganze auf den Endpunkten einrichten, also auf den Routern dann und nicht irgendwo dahinter auf irgendwelchen Geräten, weil dann bist du eben wirklich wieder beim Port Forwarding und es ist alles wegen unsicher. Ja.
Ist ein interessanter Punkt. Kannst du das näher erklären, der Unterschied zwischen einen VPN-Tunnel graben oder einen Port aufmachen auf beim Client auf dem Router?
Ja, also wir zum Beispiel jetzt zu Hause, wir nutzen WireGuard als Protokoll für unser VPN. Das ist recht performant und es ist halt verschlüsselt einfach. Also man hat eine verschlüsselte Verbindung, was dann aber worunter die Geschwindigkeit wieder leidet. Also wir hatten zum Beispiel auch vorher, also wie soll ich sagen, wir haben eine Fritzbox zu Hause, ist ja Standard in Deutschland, dass man eine Fritzbox hat. Und die konnte früher nur IPsec und so weiter. Das sind ganz normale VPN-Protokolle. Die sind aber nicht so performant wie WireGuard und da war das alles ein bisschen langsam. Ich hatte zum Beispiel auch mal ein VPN zwischen unserem Haus und dem Haus meiner Schwester. Ich glaube, das besteht sogar noch. Ja. Und das hat dann mit einem Mbit lief das dann nur. Mehr ging da nicht, weil halt eben die Verschlüsselung mit dahinter hängt. Und mit WireGuard, ich wüsste jetzt gar nicht, wie schnell es ist, aber auf jeden Fall schneller. Und es ist eben verschlüsselt. Und wenn du Port Forwarding betreibst, dann bist du ja schon, dann machst du ja wirklich ein Tor auf. Ja. Das ist so, wie wenn du eine Tür offen hättest für jeden, der reinkommt. Also wenn jemand deine IP kennt, die ja eigentlich dynamisch ist, aber kann ja trotzdem sein, dass er sie kennt, und weiß, welchen Port du freigegeben hast, wenn du zum Beispiel dann standardmäßig die 22 nimmst oder sowas, um dann zum Beispiel auf deinen NAS-Server zuzugreifen zu Hause via SSH, dann braucht er wirklich nur deine IP und einen Doppelpunkt 22 dahinter und dann ist er eigentlich schon drauf. Also ja, deswegen, ich hatte das wirklich bei einem QNAP-NAS bei mir auch. Und habe Angriffe festgestellt. Also da hat sich jemand versucht, mit wahrscheinlich irgendein Algorithmus, versucht, mit dem Standard-Admin-Kennwort einzuloggen bei mir. Mhm. Ja, hatte ich eben früher mal noch, als wir noch in der Mietwohnung waren und so weiter. Ich weiß gar nicht warum, aber ich hatte das mal so eingerichtet. Ja, also ich habe schon schlechte Erfahrungen damit gemacht. Deswegen gucken wir, dass wir immer auf VPN gehen. Wobei es dafür aber auch gut noch andere Lösungen gibt, wie Tailscale zum Beispiel, hatte ich jetzt gehört, habe ich aber noch nie ausprobiert. Damit kannst du wohl auch direkt auf die Clients zugreifen und es soll wohl auch recht sicher sein. Ja. Aber dazu kann ich jetzt nicht so viel sagen. Gibt aber auch eben solche Lösungen dann.
Ja. Und wenn du jetzt du hast dann VPN auf dem Client und was machst du dann von der Supporter-Seite, also vom Host aus? Worauf greifst du dann zu? Auf die VPN-Verbindung des Clients?
Vom Host? Achso, okay. Na, du machst es ja schon komplett unabhängig von dem ganzen Fernwartungsding. Im Endeffekt bei uns die Fritzbox, also das wäre ja dann die Fritzbox bei deinen Eltern. Die würde du müsstest in den Einstellungen ein VPN einstellen und dann mir, meinem Handy oder meinem Rechner oder wie auch immer, müsstest du dann einen QR-Code oder eben einfach einen Textcode übermitteln, den ich dann wieder bei meiner zum Beispiel WireGuard-App eingebe und dann sind wir schon verbunden. Es geht recht schnell und einfach, aber eben ja, also meine Mutter würde damit nicht klarkommen, auf jeden Fall. Ja. Also wäre wieder das gleiche wie das Port Forwarding. Nur, ja, wenn man mal zu Besuch ist bei den Eltern oder sowas, kann man das ja auch einmal einrichten. Und das läuft recht performant. Also du kannst eigentlich sogar wirklich dauerhaft im VPN bleiben mit deinem Handy, auch wenn du in der Weltgeschichte unterwegs bist. Das funktioniert.
Gutes
So.
Stichwort. Am Donnerstag fahre ich nach St. Augustin, nicht zur Froscon, die ist da auch, sondern zu meiner Mutter, die da wohnt, um sie von Ubuntu, was ist das, 22.04 auf die aktuelle Version
24.
Wilma, also Linux Mint, LTS umzuziehen. Ja.
Mint ist am Kommen. Ja, ich gucke nämlich auch gerade noch, was ich jetzt eigentlich nehme. Für einen Desktop-Rechner dann. Ja.
Ganz anderes Thema.
Ja.
Genau, also in diesem Fernwartungszirkus, da gibt es halt diverse Protokolle. Wir haben einige schon erwähnt. Also das Remote Desktop Protokoll, RDP, ist sicher vielen bekannt, stammt von Microsoft. Die haben da auch noch die Lizenzen drauf. Es gibt auch irgendwie, wie heißt denn das? FreeRDP, XRDP. Also es gibt
Ah,
auch
ich habe eins mit aufgeschrieben, ein FreeRDP.
FreeRDP, eine freie
Ja.
Variante von dem Remote
Na,
Desktop Protokoll.
das ist nur der Client. Also ich
Ah,
hatte was
okay.
gesucht. Ich hatte nichts Anständiges gefunden, wovon ich von meinem Handy aus auf ein Windows zugreifen konnte, also wirklich über RDP. Und dann habe ich in einem Forum gelesen, dass ich im F3 Store mal nachschauen soll. Und da gab es eben FreeRDP und es läuft recht gut vom Handy aus, auf jeden Fall. Ich glaube, für Tablets ist es noch nicht ganz so ausgereift.
Ja.
Ja.
Und dann gibt es halt noch VNC. Also wenn man sich so die gängigen Lösungen, also die Clients anguckt, dann wird halt meistens RDP und VNC unterstützt. Dann gibt es noch SPICE als Protokoll, SSH natürlich, was bei X2Go verwendet wird. Es gibt auch Lösungen, die gehen über HTTPS. Dann gibt es noch das NX-Protokoll in mehreren Versionen, 1, 2 und 3, glaube ich. Das wird von No Machine verwendet. Ja, also im Hintergrund dieser ganzen Fernwartungsclients gibt es diverse Protokolle, die zum Einsatz kommen, aber da gehen wir jetzt nicht näher drauf ein, sondern kommen gleich zu den Lösungen, die es gibt. Und was vermutlich alle kennen, das sind die bekannten proprietären, also nicht freien Lösungen, TeamViewer und AnyDesk. Bist du mit denen schon mal in Berührung gekommen, Christian?
Also TeamViewer sowieso, weil sobald du eben, was ich erzählt hatte mit CATIA oder SolidWorks also ich arbeite jetzt bei einem Partner zu dem großen Entwickler und da, ich war schon mal bei einem Partner und da war das dann gang und gäbe, dass direkt in der Software, die du auch genutzt hattest, um zum Beispiel dann CATIA zu starten als Kunde, war direkt ein TeamViewer, Quick Support, stimmt, ein Quick Support mit drin. Das heißt, ein ganz kleines, abgespecktes TeamViewer-Tool, das nur dazu da war, dass jemand von außen drauf zugreifen kann. Und ja, das haben wir viel genutzt. Also die waren schon recht früh ziemlich weit, TeamViewer, und hatten da auch schon diesen freien Software-Gedanken, so ein bisschen, zumindest für Privatanwender war es kostenlos.
Ja, halt, Achtung, Achtung, Alarm.
Ja.
Moment, ich muss jetzt Lieselotte hervorholen. Habe ich lange nicht mehr gemacht.
Lieselotte? Okay. Wieso?
Also, ich glaube, das war lange vor deiner Zeit, gell? Ich habe hier so eine
Okay.
Kuh.
Habe ich was falsch gemacht? Oder?
Ja, die kann man rumdrehen und die mut dann, oder? So eine Dose. Das war
Okay.
vor vielen Jahren immer unsere Compliance-Cow. Wenn
Okay.
irgendwas komisch war, habe ich Lieselotte hervorgezogen, die rumgedreht und die hat dann böse gemut.
Okay. Ich kann es mir schon vorstellen, was ich falsch gemacht habe. Okay.
Also
Na,
TeamViewer
oder?
ist keine freie Software. Also man muss ja unterscheiden zwischen free to
Ja, genau.
use, ne? Aber das ist halt trotzdem proprietäre Software, ist nicht unter einer
Ja, das
freien
schon.
Lizenz. Ja.
Ja, also ich meinte free to use. Ja, also
Genau.
Entschuldigung. Da, ja, das, nee, das meinte
Ja,
ich. Also
kein
zumindest
Problem. Also
privat.
deshalb hat
Ja.
Lieselotte jetzt gemut. Die müssen wir viel öfter wieder zum Einsatz
Ich
bringen
sehe
hier.
schon,
Sonst
ja. Aber das war
verstaubt
jetzt.
die hier.
Ja. Das war jetzt auch mehr, dass diese Lotte zum Einsatz kommt, glaube ich.
Ja,
Aber
also
okay.
unsere Zuhörer, die schon lange dabei sind, die werden sich jetzt freuen, dass ich Lieselotte jetzt hier nochmal aus der Grabbelkiste gezogen habe. Ja, also TeamViewer AnyDesk, proprietär. Und dann gibt es aber RustDesk. Ja, ist ein bisschen komischer Name, ist halt in Rust geschrieben. Ist halt auch eine Relay-Server-basierte Software. Also, man hat halt, man ist halt von der Bürde befreit, dass man eine direkte Peer-to-Peer-Verbindung herstellen muss. Geht bei Rustdesk aber auch, wenn man das will. Aber der einfache Weg ist, dass sich der Client und der Host, also der Supporter und die zu Supportende, beide die Rustdesk-Anwendung installieren. Das ist genau die gleiche Anwendung. Und dann funktioniert das eigentlich genauso wie bei TeamViewer und Anydesk. Also man hat so eine numerische Kennung fürs Zielsystem. Die lässt man sich dann durchgeben und ein Passwort auf dem Zielsystem. Und dann wird die Verbindung halt über einen Relay-Server hergestellt.
Okay.
Also man hat
Wobei
eigentlich
mir,
überhaupt keine
ja.
Probleme. Also man hat kein Problem mit Port Forwarding, man muss kein VPN aufbauen. Ja, also das ist so die Everyone is happy Lösung. Ich komme da gleich noch genauer zu. Und dann gibt es halt noch X2Go. Und am Namen hört man schon, das hat nichts mit Wayland zu tun. Weil X2Go heißt, dass man eine Fernwartung, also einen Remote Desktop auf einen Xorg Display Server hat. Und da müssen wir auch nicht näher drauf eingehen, weil Leo halt am Samstag in einem eigenen Video bei uns das ganz genau beschrieben hat, wie man damit umgeht und wie man sich auch in eigenen Relay-Servern, Server für X2Go aufbaut. Ja, und dann gibt es halt die ganz vielen RDP und VNC-Clients, die kennt ihr alle, Remina, GNOME Connections oder im KDE-Umfeld gibt es halt KRDC, Tiger VNC ist auch sehr bekannt. Du hast noch Afree, heißt das Afree
Ja,
RDP?
free. Also ein free Remote Desktop. Oder
Genau.
ein free Remote Desktop Protokoll dann eigentlich, aber eben als Client. Als Android-App, genau.
Ja,
Ja.
also ich sag mal, es gibt so Clients für Fernwartung, gibt es wie Sand am Meer, die mehr oder weniger viele Protokolle unterstützen. Und dann steht jetzt bei uns in den Shownotes noch KVM over IP. Ich glaube,
Genau,
das.
das war von mir.
Ja.
Ja, genau, der KVM heißt einfach Keyboard, Video, Maus. Also, ja. Und da wollte ich eben auf PyKVM anspielen. Ich weiß nicht, ob wir damit jetzt schon anfangen,
Nee,
oder?
wir erwähnen das
Nee,
nur und du
okay.
kannst gleich dann drauf kommen.
Ja, nee, passt.
Ja, ich würde eigentlich gerne nochmal auf Rustdesk eingehen. Und das Problem, was ich hier sehe, ist, dass ich bisher keine oder nee, ich kenne keine Lösung, die Wayland auf dem Remote-Rechner unterstützt. Und wir wissen ja alle, oder, dass der Display-Server immer mehr von X weggeht und zu Wayland geht. Viele Distributionen haben sich schon entschieden, da X ganz rauszuwerfen. Also bei Mint ist es so, das ist, glaube ich, noch X und experimentell wird Wayland unterstützt. Aber ich persönlich benutze halt, bin halt auf Arch beziehungsweise auf Manjaro und da ist halt schon lange Wayland der Standard-Display-Server. Bei Fedora ist das auch schon so. Und ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, dass immer mehr Distros nur noch Wayland unterstützen. Und das ist halt aus rechtlichen Gründen ein Problem vom Remote-System, also das System, wo du drauf zugreifst über Fernwartung, den Display-Inhalt per Videostream zurückzuliefern. Das ist ein rechtliches Problem, weil Wayland sagt, nö, nix da, oder? Es werden keine Videoinhalte von meinem Desktop irgendwohin übertragen.
Ah, okay, ja.
Ja,
Also aus Datensicherheitsgründen einfach wahrscheinlich schon.
genau.
Ja, okay.
Und ich kenne bisher keine Lösung. Bitte korrigiert mich, wenn ihr irgendeine Fernwartungslösung kennt, die auf dem Zielsystem Wayland unterstützt. Schreibt es bitte in die Kommentare. Es gibt aber einen Umweg, den man machen kann. Und der Umweg ist, dass sich die Person am Remote-Rechner, also an dem Rechner, den man unterstützen möchte, mit einer X-Session anmeldet. Also bei GNOME ist das ganz einfach, wenn du da im GDM bist, also im GDM, GNOME Desktop Manager, also da, wo du dein Login machst, da kannst du halt sagen, ob du mit Wayland starten willst oder mit X starten willst. Mhm. Und wenn du Support brauchst, musst du dich halt ausloggen, loggst dich halt wieder ein mit einer X-Org-Session und dann funktioniert Wayland wunderbar. Und ja, auf den Client-Systemen, also beim Christian und mir, die halt unsere Schwestern, Brüdern und Eltern das supporten wollen, ist das kein Problem. Da läuft die Client-Seite von Rustdesk ohne Probleme. Ja, genau. Also was ist Rustdesk? Also Rustdesk ist freie Software für die grafische Fernsteuerung von Computern. Und den Rustdesk, ich finde den Namen furchtbar, der Rustdesk, ja, den Rustdesk Client, den gibt es für Windows, macOS, Linux, iOS und Android. Es gibt auch eine Web-Client-Variante davon. Und sowohl die verschiedenen Clients, die es gibt, als auch den Server in der Community-Version, also es gibt auch noch eine Pro-Version, steht unter der AGPL 3.0 Lizenz. Also beides, Client und Server, ist freie Software. Für die Pro-Version für Unternehmen muss man halt was zahlen. Mhm. Und Rustdesk hat den Anspruch, eine einfache Alternative für Fernwartungssoftware wie eben TeamViewer oder Anydesk zu sein. Und damit ist Rustdesk eigentlich eine der wenigen Open-Source-Lösungen in diesem Bereich, die ohne Zusatzlösungen wie VPN oder Portweiterleitung hinter Firewalls oder NATs funktioniert.
Ja, ich hab's. Oder wolltest du noch was sagen?
Ich mach's noch fertig. Die Remote Desktop Software ist, wenn man sie installiert, sofort einsatzbereit. Man muss nichts konfigurieren. Also man muss einfach nur dann das Ziel fragen: Was ist deine ID? Was ist dein Passwort? Und dann hat man direkt eine Datenübertragung vom Desktop mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und was auch schön ist, man kann entweder den öffentlichen Rustdesk Rendezvous Relay Server verwenden, das ist die einfache Variante, oder man kann diesen Relay Server auch hosten, also bei irgendeinem Hoster installieren oder zu Hause selbst hosten. Also damit hat man eigentlich so die ganze Spannbreite, was man aus freier Sicht haben möchte. Wer es einfach will, nimmt den bereitgestellten Rendezvous-Relay-Server und wer sich was zutraut, kann halt bei einem Hoster den Relay-Server installieren oder zu Hause selbst hosten.
Oder sogar ohne Server, eben, habe ich jetzt so festgestellt.
Direkt Peer-to-Peer, musst du aber wieder irgendwelche Ports aufmachen.
Na ja, gut, ich war nur bei mir im Netzwerk. Also ich habe ihn ausprobiert auch eben und habe von meinem Tablet aus auf mein Handy zugegriffen oder auf mein Smartphone eben und habe bei beiden einfach Rustdesk installiert und dann konnte ich auch direkt darauf zugreifen, aber es war ein bisschen langsam. Ich weiß nicht, vielleicht wird es dann wirklich mit Server schneller sein. Aber was ich gut fand, oder im Gegensatz zu TeamViewer, ich glaube, bei TeamViewer brauchst du wirklich sogar auch eine Internetverbindung. Und bei Rustdesk hast du das gar nicht gebraucht.
Ja gut, ja. Also wenn du von München nach Hamburg supporten willst, brauchst du natürlich eine Internetverbindung.
Ja, dann schon. Das schon.
Und zu Hause brauchst du halt nur dein LAN.
Ja, genau. Und das macht aber Rustdesk. Und ich glaube, bei TeamViewer könntest du das gar nicht machen ohne Internet. Also du könntest nicht sagen, du installierst zum Beispiel jetzt TeamViewer auf zwei Geräten, die einfach nur per LAN verbunden sind, ohne Internet, ohne gar nichts und willst die dann eben fernsteuern gegenseitig. Das fand ich nur bei Rustdesk einfach schön. Oder halt war ein Vorteil, fand ich. Mir fällt jetzt auch kein konkreter Fall ein, wo man das unbedingt so braucht, aber ja.
Ja, also meine Empfehlung, wenn es um Fernwartung geht, wäre wirklich Rustdesk und an der Wayland-Problematik wird gearbeitet. Das sieht man, wenn man auf GitHub die Entwicklung verfolgt. Das ist halt weniger ein Problem von Rustdesk, Desk selbst, sondern vom Wayland-Protokoll. Da konnten wir aber heute schon beim Ferdinand lesen, also auf linuxnews.de, dass es da auch in dem Bereich eine Weiterentwicklung gibt im Wayland-Protokoll. Also ich denke, da wird sich noch einiges tun. Wenn ihr im Moment Leute unterstützen müsst, die Wayland haben, dann müsst ihr denen halt sagen, dass sie sich halt mit einer X-Session anmelden und dann funktioniert das auch sehr gut. Jo, also das wäre so meine Empfehlung, das unaussprechliche Rust-Desk. Aber Christians Ursprungsidee für diese Podcast-Folge war eigentlich PyKVM. Und genau, wir sind schon über der Zeit. Christian, erzähl doch mal in schnellen Worten, was PyKVM ist.
Dann muss ich es kurz machen. Ja, eigentlich ist es ein Riesenthema, weil es würde auch dein Wayland-Problem lösen, fällt mir gerade auf. Im Endeffekt, PyKVM ist ein Raspberry Pi mit einem Head. Da wird zum Beispiel eine HDMI-Schnittstelle auf die SPI-Schnittstelle gehängt, sodass man ein HDMI-In-Signal hat. Müsste man zum Beispiel jetzt bei deinen Eltern auch vorher alles installieren, aber im Endeffekt würde man dieses PyKVM nehmen, man würde die OTG-Schnittstelle, die ganz normale jetzt beim Raspberry Pi 4 Micro-USB-Schnittstelle mit dem Rechner deiner Eltern verbinden auf irgendeinen USB, auf irgendeine USB-A-Buchse. Und den Rechner deiner Eltern dann eben vom HDMI-Out, der eigentlich zum Bildschirm geht, oder einem anderen, im zweiten vielleicht noch, mit dem HDMI-In vom Raspberry Pi verbinden. Und dann müsste man noch ein Stromkabel anschließen an Raspberry Pi und ein Netzwerkkabel, sodass er halt dann eben auch im Netzwerk ist und auch Internet hat und genau. Müsste dann wieder gucken, dass man auch irgendwie in das Netzwerk reinkommt, also VPN wäre ganz nett oder eben was anderes, was man dann auf dem Raspberry Pi mit installiert. Er ist auch komplett Open Source, er hat eine API und so weiter, also da müssen wir gar nicht drüber reden. Und das Schöne eben ist, dieses Teil baut einen Webhost auf den du dich schalten kannst, eben über die IP einfach. Und du siehst dann dort den Bildschirm von deinem Laptop oder Rechner eben, den du steuern möchtest, als kleines Fensterchen. Kannst ihn auch komplett steuern mit deiner Maus und deiner Tastatur, die du auf dem Rechner hast, mit dem du auf den anderen zugreifen willst. Weil PyKVM kann Maus und Tastatur emulieren, kann aber auch USB-Sticks emulieren, also Massenspeicher, kann CD-Laufwerke emulieren, zwar nur bis 2,2 GB, aber das geht, USB-Sticks geht viel mehr, also da kann man, glaube ich, ich weiß nicht wie viel, aber 4 GB hatte ich auch mal getestet, das geht. Und damit kannst du dann eben eine Ebene weiter draußen eigentlich schon Rechner steuern. Also damit kannst du im Endeffekt wirklich jeden Rechner, der einen HDMI-Ausgang hat und Tastatur und Maustreiber hat, kannst du steuern. Ja. Du kannst zum Beispiel auch, ja, oder?
Und dieser Raspberry Pi mit PyKVM, den braucht man dann nur einmal auf der zu supportenden Seite.
Genau.
Ja. Und du greifst über einen Webbrowser dann darauf zu?
Als du greifst über Supporter. Einen Webbrowser zu. Ne? Solltest halt am besten im gleichen Netzwerk sein oder eben via VPN verbunden sein. Oder, ich wüsste gar nicht, es gibt, ich hatte ja eben vorhin Tailscale auch erwähnt, also es gibt bestimmt auch Lösungen, dann bist du vielleicht wieder bei Port Forwarding, bei Tailscale jetzt nicht. Aber eben, du musst irgendwie dich mit dem PyKVM verbinden können. Dann haut's hin. Und dann kannst du das auch steuern. Übers Internet habe ich das jetzt noch gar nicht so ausprobiert mit dem PyKVM, wie da so die Latenz ist und wie das so läuft. Aber eigentlich läuft es recht gut. Ich war ja eben Software-Tester in meinem letzten Job und da wollten wir es eigentlich sogar noch integrieren. Da hatten wir auch ein bisschen Hardware, wir hatten zum Beispiel ein Gerät, das hatte ein Touchscreen. Und wir wollten aber unsere Testumgebung komplett remote machen, also dass wir aus dem Homeoffice arbeiten können und so weiter. Geht aber nicht mit einem Touchscreen normalerweise, weil da war ein kleines Linux lief da drauf mit einem, Qt, sodass man halt eine Oberfläche hat. Ja, und das ging dann einfach nicht. Also man konnte nicht noch irgendeine Software installieren auf dieses Board. Das war sowieso alles schreibgeschützt und so weiter. Aber damit hätten wir es machen können. Er kam aber dann nicht mehr dazu. Also vielleicht machen sie es jetzt noch. Ja, und das war es eigentlich schon so kurz. Zum Pricing hätte ich noch was. Also ich habe, es gibt drei verschiedene Versionen. Man kann es aber zum Beispiel auch mit einem Raspberry Pi Zero machen. Aber es gibt eine fertig zusammengebaute Version. Das ist gerade das PiCaVe M4. Das kostet dann um die 450 € mit Raspberry Pi und allem drum und dran. Man kann richtig krasse Sachen auch noch mitmachen, sodass man nochmal zum Beispiel das Videosignal einfach durchschleift, sodass man eigentlich gar nichts mitkriegt von diesem PiCaVe. Also dass es dann nochmal auf dem Bildschirm auch nochmal ausgegeben wird. Dann gibt es noch das Mini, also das PiCaVe M4 Mini. Das kostet ein Hunderter weniger, also 350 €. Und meine Variante, das kann halt ein bisschen weniger. Und meine Variante, das war dann noch das PiCaVe im A3. Und das war im Endeffekt ein Raspberry Pi. Den hatte ich noch übrig, ein Vierer. Den hatte ich hier rumfliegen, weil ich dann viel auf Proxmox umgewechselt bin. Und habe dafür eben ein Head mit Gehäuse und so weiter mir bei Amazon bestellt. Das hatte dann, glaube ich, 80 € gekostet. Aber da war wirklich alles dabei. Also es ist sogar auch noch so, dass du eine RTX-Schnittstelle an diesem Raspberry Pi hast oder an dem PiKVM hast und auch noch ein Board mit dazu geliefert bekommst, womit du dann theoretisch auch einen Tower-PC oder eigentlich auch einen Laptop, wenn du an die Kontakte rankommst. Aber sagen wir mal, du hast einen Tower-PC. Da kannst du dann auf diese über RTX kannst und dieses Board kannst du theoretisch direkt via Adern, also via Pins, also du kannst direkt Drähtchen auf Pins hängen, auf den Startknopf zum Beispiel und kannst somit dann auch sagen, du möchtest jetzt den Rechner starten, indem du den Startknopf virtuell drückst. Ja, also da geht recht viel. Ja. Aber das, was ich getestet habe, fand ich es auch recht performant. Du kannst auch noch ganz andere Sachen emulieren, zum Beispiel auch Netzwerkkarten oder sowas. Also du kannst ihm sagen, er ist jetzt ein USB zu RJ45 Adapter und ja, oder ein Serial-Kabel. Genau. Kannst aber theoretisch, also so, das ist so das Beispiel, mit dem sie auch werben, du kannst theoretisch einen Rechner komplett neu aufsetzen. Also du kannst ein vorbereitetes Image einlegen in den USB-Stick, in den virtuellen, zum Beispiel eben ein Ubuntu-Stick, ein Bootable-Stick, und kannst dann so direkt den Rechner neu aufsetzen. Also du könntest jetzt zum Beispiel den Rechner deiner Mutter mit Ubuntu platt machen und dann mit Linux Mint drauf installieren. Ja.
Okay,
Ja,
cool.
also von der Ferne. Genau.
Ja.
So in der Kurzfassung. Ja.
Klingt sehr interessant.
Ja.
Ja, da wollen wir vermutlich noch mehr davon hören. Aber ich denke, für diese Folge reicht es dann mal. Ich hoffe, wir haben euch so einen guten Überblick über die Fernwartungsmöglichkeiten gegeben, von einfach zu kompliziert bis bei PiKVM mit sehr vielen Möglichkeiten. Schreibt uns doch bitte in die Kommentare, wie ihr die Fernwartung regelt und ob ihr noch andere Ideen habt, wie man das machen kann. Ja, das war's dann auch schon für die Folge 99 von Captain It's Wednesday. Schreibt uns eure Meinung dazu, erreicht uns über Matrix Mastodon oder per E-Mail und macht bei uns mit, weil die Community interessiert sich für eure Meinung und für eure Erfahrung. Vielen Dank, Christian.
Dir auch vielen Dank für den Gastauftritt. Ja.
Ja, war bestimmt nicht das letzte Mal. Wir wünschen euch noch eine kühle Woche und hören uns nächste Woche mit der Folge 100 von Captain It's Wednesday wieder. Seid gespannt und seid wieder dabei. Tschüss.
Tschüss.